Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind also die gleichen Inhalte. Die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Genau da drauf. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Liebe Anne, ich freue mich mega, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist, weil wir kennen uns schon so lange und ich wollte dich schon so oft in meinen Podcast einladen und aus irgendeinem Grund hat es nie geklappt und heute, juhu, sind wir zusammen und ich freue mich sehr. Anne, bevor wir loslegen, möchtest du dich kurz vorstellen oder auch länger, wie du möchtest?
Danke dir für die Einladung, liebe Anja. Und ich bin total happy, dass das geklappt hat, weil ich weiß, dass mit mir Terminkoordination schon mal schwierig sein kann. Aber ich bin total gerne bei anderen zu Gast. Ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und habe auch den Podcast Anders mit Hund und arbeite seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren mit Hunden, seit knapp 10 Jahren hauptberuflich mit Menschen und ihren Hunden und ich bin, und deswegen bin ich ja heute bei dir, ein totaler Herdenschutzhund-Fan.
Okay, damit hast du schon quasi verraten, was aber nicht schlimm ist, um welche Rasse es heute geht. Wir wollen uns nämlich über Herdenschutzhunde unterhalten und bevor wir loslegen, lese ich ja immer noch mal die Einleitung vor, also für alle Hörerinnen, die meinen Podcast öfter hören, die kennen das schon. Ich muss mal gerade meinen Kopf wenden, also wundert euch nicht, weil ich hier noch einen zweiten Laptop anhabe. Ich lese sie mal gerade vor. Du kannst jetzt also noch ein Wässerchen trinken oder einen Tee trinken, liebe Anne. Also, Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Hey, und jetzt kommen wir zum Herdenschutzhund. Wir haben eben schon ein bisschen geplaudert und bei dem Herdenschutzhund, sage ich mal, haben wir es nicht ganz so leicht wie bei anderen Hunderassen, denn die Gruppe der Herdenschutzhunde ist relativ groß. Und wir haben uns gerade überlegt, wie wir da differenzieren können. Und du hattest eine total geile Idee. Und da würde ich jetzt gerne einsteigen. Ich glaube, ich kann sie nicht so wiederholen, aber vielleicht magst du diese Idee von unserem Anfangsgespräch einfach mal aufgreifen.
Okay, für mich macht in der Arbeit einen Riesenunterschied gar nicht, welcher Herdenschutzhundschlag das jetzt genau ist, also ob das ein Kangal oder ein Ovchaka oder was auch immer ist, sondern was für mich im ersten Step den eigentlichen Unterschied macht, handelt es sich um einen echten Herdenschutzhund in dem Sinne, dass er in der Funktion gearbeitet hat, dass er entsprechend seiner Fähigkeiten und seines Zwecks nach der Geburt selektiert wurde. Das ist nämlich das, wie Herdenschutzhunde früher überhaupt entstanden sind. Also Hirten sind mit ihren Herden gewandert und hatten Hunde dabei. Diese Hunde haben sich fortgepflanzt, teilweise auch mit den Hunden, an denen man vorbeigewandert ist. Das passiert in bestimmten Ländern und Situationen auch immer noch. Also es gehört gar nicht so der Vergangenheit an. Aber für uns hier in Deutschland ist das undenkbar. Und dann haben diese Hunde sich miteinander fortgepflanzt und bei der Herde konnten halt nur Hunde bleiben, die sich auf bestimmte Art und Weise in der Herde verhalten haben. Und die Hunde, die sich nicht passend verhalten haben, die wurden einfach verjagt und oder haben sich nicht fortgepflanzt. Das heißt, da gab es eine sogenannte postnatale, also nachgeburtliche Auswahl und Selektion. Und es gibt für mich auf der anderen Seite die Herdenschutzhunde, die eben beim Züchter entsprechend eines bestimmten Rasseprofils, entsprechend auch für einer bestimmten Rassebeschreibung selektiert werden, die also vor der Geburt ganz konkret einem Geburtenplan folgen und dann auf Merkmale wie zum Beispiel die Optik des Körpers selektiert werden. Wenn man bei den Hirten guckt, meine letzte Herdenschutzhündin zum Beispiel, die kam von Sardinien und da wirklich noch vom Hirten und die hat auch in der Herde gelebt, ihre ersten 18 Monate also bei dem Hirten gelebt, die sah optisch nicht klassisch nach einem Maremmano aus, aber der Vater war ein selektierter Pränataler, also ein Maremmano-Zuchtrüde. Die Mutter wiederum war ein Hund, der eben als Herdenschutzhund gearbeitet hat und mit der Herde gelaufen ist. Und wenn ihr bei den Hirten guckt, wenn du bei den Hirten guckst, wer wirklich als Herdenschutzhund arbeitet, gerade in den Ländern, wo das noch diesem Verlauf folgt, dann sind das kleine, große, dicke, dünne Hunde, die sind drahtig, die sind glattfellig, die sind weiß, die sind gestromt, die sind ganz, ganz unterschiedlich, viel, viel vielfältiger in der Optik. Und da geht es in der Optik viel mehr darum, was in der Region klassischerweise an Hofhund, Straßenhund oder auch in den Herden da ist, mit dem sich dann verpaart wird.
Okay, verstehe. Das heißt, kann ich ganz platt sagen, die Hunde, die tatsächlich im Einsatz in einer Herde sind, werden auf Funktion und Verhalten selektiert und die Hunde, die als Rassehunde hier zum Beispiel gezüchtet werden, auf die optischen Faktoren.
Genau, es gibt mittlerweile natürlich auch Züchter, die sich gerade für so bestimmte Projekte auf eine Rasse spezialisiert haben, um die für den Einsatz in der Herde zu selektieren.
Okay.
Die gibt es auch noch, aber so ganz klassisch für mich in der Bearbeitung macht wirklich da eher der Unterschied, kommt der vom Züchter, als auf bestimmte Optik selektiert und kommt als Welpe zum Beispiel schon zu den Menschen oder kommt der aus einer Geschichte dieses eigenständigen Lebens in der Herde mit bestimmten Aufgaben und hat diese Aufgabe dadurch auch schon eine nicht nur epigenetische und genetische Geschichte, sondern auch schon eine Verstärkungsgeschichte. Also haben bestimmte Verhaltensweisen sich da auch schon gelohnt.
Okay, verstehe. Sollen wir mal beschreiben, was die Funktion von Herdenschutzhunden in der Herde ist? Ist die je nach Region unterschiedlich oder kann man die, wenn wir eine große Schnittmenge finden?
Wir können eine große Schnittmenge finden. Also erst einmal ist die Funktion des Herdenschutzhundes durch seine pure Anwesenheit, durch seinen Geruch, durch seine Anwesenheit in einer Gruppe von Nicht-Raubtieren in der Regel, Raubtiere fernzuhalten. Also sie leben zwischen potenziellen Beutetieren und sollen Raubtiere fernhalten. Und das im ersten Step durch ihre reine Anwesenheit. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen den Wolf als Raubtier, die Kosten-Nutzen-Rechnung im Gehirn vom Wolf soll sagen, oh, diese Herde enthält wehrhafte Komponenten. Da überlege ich mir zweimal, ob ich dran gehe. Das heißt, dafür sind sie da und das ist gar nicht mal nur das Erscheinungsbild, was ja dann gerne genommen wird, ne, dass gesagt wird, die brauchen eine imposante Erscheinung. Alleine der Geruch, dass da ein Raubtier, also ein anderes Tier anwesend ist, was wehrhaft ist, sorgt schon für eine andere Kosten-Nutzen-Rechnung. Das Zweite, was sie tun sollen, ist, wenn Eindringlinge jedweder Art kommen, die potenzielle Gefahr für die Weidetiere, für die Beutetiere darstellen, dann sollen sie diese vertreiben. Sie müssen die weder töten, noch müssen sie die verfolgen, aber sie sollen sie vertreiben. Und aus diesen zwei Funktionen ergibt sich was ganz automatisch, wenn man drüber weiter nachdenkt. Wenn wir uns jetzt nehmen wir mal irgendeinen Setter vorstellen, der gerne große Kreise zieht, der gerne erkundet, dann wäre der viel zu selten in der Herde. Und der würde durch seine permanente Bewegung auch sehr viel Bewegung in die Herde bringen und sehr viel Unruhe. Das soll aber in Weidetieren ja nicht der Fall sein. Das heißt, wir brauchen, damit diese Funktion erfüllt wird, einen Hund, der A, super gerne bei seinen Sozialpartnern bleibt, der B, nur mittleres Neugier- und Erkundungs- oder Jagdverhalten hat, bis gar keins, weil der soll ja nicht Strohmann gehen, dann würde er ja seinen Posten verlassen. Und der C, wenn er reagiert, schnell, eigenständig reagiert, aber auch schnell wieder runterfährt. Das heißt, wir brauchen dementsprechend einen Hund, der sehr schnell im Kopf umschalten kann, der selbst entscheidet, wann er umschaltet sozusagen oder der einen Nutzen darin sehen soll und der relativ wenig Interesse daran hat, die Welt auf seinen eigenen Füßen so mal zu entdecken.
Ja, also das, was du sagst, macht in meinen Augen sehr viel Sinn, zumindest so von der Vorstellung, die ich habe, wie das wohl so ist, wenn man mit einer Herde lebt. Ne? Also das kann
Genau,
ich gut nachvollziehen.
was sie brauchen, wenn es zum Beispiel bei Hirten ist, die viel wandern, also wenig stationär bleiben, was sie da bei der Herde bleiben, sie durch die soziale Verbundenheit zur Herde. Aber was sie brauchen, sind natürlich dann noch, und dadurch entstehen dann auch bestimmte Formveränderungen am Herdenschutzhund, sie brauchen die Fähigkeit mitzuwandern. Und so eine Herde, wenn man sich das anguckt, je nach Gebiet, legt die auch mal ein paar hundert Kilometer in den Sommer-, Frühlings- oder Herbstwochen hinter sich. Das heißt, wir brauchen dann einen Hund, der in der Lage ist, das Tempo von der jeweiligen Art, die er schützt, stetig mitzulaufen und dann, wenn die grasen und sich erholen, selber wachsam bleiben kann.
Okay, verstehe. Das heißt, die werden wahrscheinlich einen anderen Körperbau haben als die Herdenschutzhunde, wo die Herden eher stationär sind.
Genau.
Okay. Ich sag mal, um die Herdentiere als Sozialpartner zu bewerten, oder nee, ich fange nochmal anders an. Sind die Menschen genauso Sozialpartner für die Herdenschutzhunde wie die Mitglieder der Herde? Oder
Damit
macht es
ein
gar keinen Sinn, danach zu fragen? Ich weiß.
Also, damit ein Herdenschutzhund, drehen wir das ganze Spiel mal um. Zwischen den Beutetieren, die der Herdenschutzhund schützt, also zwischen den Weidetieren, die der Herdenschutzhund schützt, und dem Menschen gibt es einen eklatanten Unterschied. Wir Menschen sind in der Regel weniger Beutetier. Das heißt, die Gefahr beim Herdenschutzhund in der Herde ist ja, wenn der nicht frühzeitig soziale Verbindungen mit dieser Herde aufbaut, dass der das Tier, was dort ist, als potenzielles Beutetier ansieht. Weil das potenziell Beutetiere sein könnten. Also zumindest, wenn wir zum Beispiel über Schafe reden. Die könnten potenziell ja auch Beutetier sein. Das heißt, da brauchen wir eine frühe Erkennen als Sozialpartner, damit das Beutefangverhalten, das Jagdverhalten an diesen Tieren erst gar nicht erwacht. Man weiß, dass beim Herdenschutzhund Jagdverhalten viel, viel später erwacht als zum Beispiel beim Border Collie. Also beim Border Collie ist es schon in den ersten Lebenswochen deutlich sichtbar. Beim Herdenschutzhund ist es nach circa 9 Monaten
Darf ich
vielleicht mal ein bisschen sichtbar.
kurz fragen, weil die sowieso länger brauchen, bis sie erwachsen sind, oder hat es einen anderen Grund?
Das hat andere Gründe.
Okay.
Also
Die.
sie brauchen in der Regel länger, um erwachsen zu werden, aber es hat einfach damit zu tun, dass sie eben nicht auf dieses Starren, auf dieses
Okay.
Fokussieren, also die Hemmschwelle bei ihnen zu jagen ist sozusagen deutlich, deutlich größer als bei einem Border Collie. Gibt eins meiner absoluten Lieblingsbücher über Hunde, Raymond Coppinger, Hunde, ganz einfacher Titel, erschienen im Animal Learn Verlag. Ich hoffe, ich darf hier so ein bisschen Werbung machen
Ja,
dafür.
klar, ist ja keine
Da ist
Werbung, weil
es.
wir kriegen ja kein Geld dafür.
Da sind da super, super Sachen beschrieben, weil Raymond Coppinger ist in diesem Buch tatsächlich hergegangen und hat sich zwei Hunde, nämlich Herdenschutzhunde, ich glaube in dem Fall waren es Marimanos und Border Collies, die also im sehr ähnlichen Umfeld leben, aber komplett andere Aufgaben haben, ganz viel im Vergleich angeguckt. Wen das interessiert, unbedingt dieses Buch lesen. Ist im Englischen auch leicht verständlich und im Englischen einen Tick kürzer. Wer also gerne Englisch liest, nimmt vielleicht die englische Variante, ansonsten die deutsche.
Ja,
Und
kann ich auch nur empfehlen. Also auch noch mal einen Daumen hoch für das Buch, ja.
ja. Das heißt, bei der Sozialisation mit den Weidetieren, mit den zu beschützenden Tieren, geht es darum, dass der Herdenschutz gar nicht erst, Hund gar nicht erst auf die Idee kommt, dass die überhaupt als Beutetier angesehen zu werden und dass die natürlich sehr früh verschiedene soziale Bedürfnisse von ihm erfüllen, damit er sich an die heftet, auch wenn es anstrengend wird.
Okay.
So, bei uns Menschen sieht es anders aus. Also erstens sind wir kein Weidetier, was wir potenziell als Beute angesehen wird in der Regel. Zweitens erfüllen wir nicht nur die sozialen Bedürfnisse, sondern ja auch noch ganz viele darum rumgelagerte Bedürfnisse, Futter, Wasser etc. Das heißt, da können wir anders vorgehen als beim Weidetier. Um mit dem Weidetier zu sozialisieren, werden diese Hunde in der Regel sehr, sehr früh von ihrer Familie entfernt und zwischen die Weidetiere gesteckt. Also ich weiß, bei unserer Hündin war das im Alter von 4 Wochen, wurde sie quasi der Mutter weggenommen und zwischen die Schafe gesteckt, damit sie ab da die Schafe als Sozialpartner ansieht und nicht mehr die eigene Art. Denn Eindringlinge vertreiben heißt ja auch andere Hunde vertreiben. So. Und da entstehen, das kann man halt nicht schwarz-weiß sehen. Also ein Hund ist ja für den anderen Hund nicht immer einfach nur ein Hund, sondern da entstehen ja ganz komplexe Geflechte. Und es ist zum Beispiel für einen Herdenschutzhund normal, dass andere Hunde auf eine bestimmte Distanz an den Herden vorbeigehen, ohne dass die Herdenschutzhunde darauf reagieren. Aber ein Hund, ein fremder Hund, der in die Herde käme, der wäre zu vertreiben, weil der der Gruppe gefährlich werden könnte. Das heißt, da entstehen ganz andere, komplexere Strukturen, wenn ein Hund mit Menschen und anderen Tieren zusammenlebt. Und am Ende können wir immer nur die Zweierbeziehung von Individuen untereinander betrachten. Aber es gibt einen Unterschied natürlich in der Sozialisation mit einem Schaf wie mit einem Menschen. Und es gibt Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel soziale Bedürfnisse, die erfüllt werden. Also wenn ihr euch so einen kleinen Welpen vorstellt von 4, 5 Wochen, der in die Schafsherde kommt, dann spenden die Schafe Wärme oder Schatten. Und alleine das macht was. Da werden Bedürfnisse erfüllt. Gegebenenfalls wird sogar Milch vom Schaf verwendet, damit der Welpe eben sich dort eingliedert. Der lernt das Sozialverhalten der Schafe kennen. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass es bei uns in meinen Lehrinhalten auch sowas gibt, wie dass ich darauf hinweise, welche Signale zwischen Tieren sozusagen artübergreifend ist. Und viele der Kommunikationssignale von Hunden stimmen mit denen von Schafen überein. Das heißt, der Hund kann das auch relativ schnell an der Stelle lernen.
Okay, sehr spannend. Ich würde noch mal ganz kurz das zusammenfassen, was quasi die Funktion von Herdenschutzhunden ist. Das ist, dass sie die Herde beschützen beziehungsweise potenzielle Angreifer vertreiben. Und du hattest das eben schon total schön erklärt. Aus dieser Funktion ergeben sich halt auch bestimmte Verhaltensweisen und dadurch auch natürlich bestimmte Bedürfnisse. Da hattest du zum Beispiel genannt, das Verhalten, dass sie eine recht hohe, habe ich das richtig verstanden, Reizschwelle haben, dass sie viel beobachten, dass sie dazu neigen, Kräfte zu sparen und erstmal zu liegen und zu beobachten. Mehr habe ich jetzt nicht behalten. Kannst du da noch eingreifen? Es ist bestimmt noch viel mehr, aber mehr habe ich mir jetzt gerade
Viel,
nicht
viel mehr.
gemerkt. Ja.
Also
Vielleicht
sie
magst du das
brauchen.
nochmal ausführen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil diese ganzen Verhaltensweisen und die Bedürfnisse, die du jetzt beschreiben wirst, werden ja der Rasse Herdenschutzhunde immer eher ins Negative ausgelegt, weil man eben nicht darum weiß, warum sie eigentlich so handeln und warum das so wichtig ist.
Also das Rumliegen, Stehen, Sitzen und Beobachten ist für sie ein ganz zentrales Element. Das brauchen sie ganz, ganz häufig und ganz, ganz viel. Wenn ich sowas jetzt sage, dann immer dran denken, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Einleitung.
Genau. Und wenn jetzt jemand zuguckt, zuhört und sagt, boah, mein Herdenschutzhund, der macht das nur, wenn das überhand nimmt. Wenn das extrem viel ist, wenn das in der letzten Zeit auch deutlich angestiegen ist, dann ist es für mich ein Indiz dafür, dass das Sicherheitsbedürfnis dieses Hundes nicht erfüllt ist und er deswegen mehr gucken muss. Aber meine Nayeli zum Beispiel, die hat in den letzten Jahren, jetzt gerade wenn sie älter war und nicht mehr so ein Lauf- und Erkundungsbedürfnis hat, manchmal, wir haben immer gesagt, die stempelt morgens ein, dann ist sie um 8 auf die Terrasse und abends um 9 ist die reingekommen und ins Bett gegangen. So, das konnte die und zwischendurch musste man sie dann mal überreden, wirklich auch was anderes zu machen. Zwischendurch ist in den Garten gegangen, sich lösen. Und wenn wir Gassi gegangen sind, dann hat die auch total gerne irgendwo gesessen oder gelegen und geguckt. Also was die wirklich häufig sehr gerne tun, ist viel innehalten, gucken. Und das beißt sich natürlich mit dem klassischen Gassigang mit Marschieren und Marschieren. Sie laufen in der Regel auch gerne, aber wenn man sich jetzt vorstellt, in welchem Tempo so eine Schafsherde in der Regel läuft und der Hund läuft mit, um den Anschluss nicht zu verlieren, dann laufen sie in der Regel, sie schnüffeln vielleicht auch mal links und rechts, aber sie laufen eher so ein langsames Tempo mit der Gruppe. Sie haben durchaus das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit, so wie wir alle, also wie alle Säugetiere. Es ist bei ihnen nur nicht unbedingt damit gekoppelt, dass sie mit uns viel Action machen, sondern es hat häufig ganz viele Komponenten von Kontakt liegen, einfach zusammen irgendwo sein, einfach miteinander des Weges gehen. Und das ist für uns Menschen häufig schwierig, weil wir gerne alles anfassen und gerne aktiv sind. Und da kann man mit dem Herdenschutzhund zum Beispiel super die soziale Verbundenheit auch einfach üben, indem man zusammensitzt und guckt. So.
Ich werde gerade, also ich bin ja immer sehr emotional und ehrlich gesagt habe ich gerade Tränen in den Augen, weil mir das so wehtut, dass diese Hunde irgendwie so oft so missverstanden werden. Aber du kannst jetzt weiterreden. Ich muss mal erklären, warum ich vielleicht gerade so gläserne Augen kriege.
Ich heule einfach mit. Das ist gar
Ja.
kein Problem. Ich habe heute einen Fehler gemacht. Ich war, wir haben Feiertag und ich war spazieren. Das habe ich gestern, habe ich den Sonntagsfehler auch schon gemacht. Ich war spazieren dort, wo viele Leute mit Hunden spazieren gehen. Und wir haben ja seit kurzem keine Hunde mehr, weil wir unsere beiden an Krebs und Alter verloren haben. Und ich kann jetzt viel besser Hunde beim Spazierengehen beobachten, weil ich mich nicht mehr so gut auf meine konzentrieren kann. Und es war schon sehr herausfordernd. Und da war auch ein Herdenschutzhund-Mischling bei. Und der hat mich sehr gerührt. Der hätte das Bedürfnis gehabt, als er uns gesehen hat, erstmal innezuhalten und erstmal zu verarbeiten. Dann hatte er das Bedürfnis, konnte ich sehr gut sehen, weil er seitlich von seinen Menschen angefangen hat, an der Leine zu ziehen. Er hatte erstmal das Bedürfnis, uns aus dem Weg zu gehen und sich die Sache aus etwas mehr Distanz anzugucken. Das wurde ihm nicht ermöglicht. Wir sind an die Seite gegangen, aber er wurde sehr nah an uns vorbeigezogen. Und daraufhin wurde dann eben, war irgendwann der Punkt, wo sein Bedürfnis ganz klar war, für Sicherheit seiner Gruppe zu sorgen und uns entgegenzuspringen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig bei diesen Hunden.
Ja.
Was für mich ganz wichtig ist, ist diese Grundbedürfnisse, die jedes Säugetier hat: soziale Verbundenheit, Nähe, Sicherheit. Die sind bei diesen Hunden extrem hoch. Das heißt, die Eigenständigkeit und dieses Entscheidungen treffen geschieht idealerweise aus einer befriedigten Sicherheit. Dann haben die auch eine viel längere Lunte. Das heißt, wenn die eine sehr kurze Lunte haben, ist es meistens das Sicherheitsbedürfnis, was nicht gut erfüllt ist. Und wenn das gut erfüllt ist, dieses Sicherheitsbedürfnis, und wenn die soziale Verbundenheit gut erfüllt ist, dann entstehen daraus, ich sag mal, die Bedürfnisse, die wir mit mehr Freude und mehr Entdeckung verknüpfen können. Und dann werden sie im Training auch für uns leichter, weil wir dann viel, 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 viel vielfältiger belohnen können. Also sie haben auch das Bedürfnis, neugierig zu entdecken. Es sieht nur vielleicht ein bisschen anders aus erstmal als bei einem Hüterli oder bei einem Wischler oder so. Es ist ein bisschen gemächlicher, sie brauchen dafür Zeit. Ich liebe das, wenn ich die beobachte, wie die ein Blatt von einem Baum abschnüffeln und dafür irgendwie 3 Minuten brauchen und zwischendurch nochmal den Blick schweifen lassen und solche Sachen. Das ist das, was sie eigentlich als Bedürfnis haben, die Dinge eigenständig in ihrem Tempo machen zu dürfen und dabei trotzdem die Sicherheit der Gruppe zu empfinden.
Ja. Ach, ich bin ganz beseelt von dem, was du sagst. Das ist so schön. Es wird den Hunden so gerecht. Und dann sind sie auf einmal auch gar nicht mehr schwierig. Und warst du fertig mit den Bedürfnissen? Weil ich komme so gerade
Ich
schon wieder
könnte
in so
noch
eine andere
Tausende
Klammer.
aufzählen. Das Ding ist halt, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, sie sind auch nur Hunde. Das
Genau, ja.
heißt, alle Bedürfnisse, die ein Hund hat, haben sie auch. Und wir haben zu unserer Nayeli am Ende mal gesagt, sie ist der Herdenschutzhund im Border, nein, der Border Collie im Herdenschutzhund gewandt, weil die hat im Laufe der Jahre so viel Freude an Training entwickelt, dass wir eigentlich alles mit der machen konnten, was jeder andere auch trainieren konnte. Was wir brauchen, wir Menschen, glaube ich, ist die Geduld zu sagen, zuerst befriedigen wir dieses von mir eben genannte Fundament aus Sicherheit, sozialer Verbundenheit und gucken, wie wir das hinbekommen. Und dann können wir alle anderen Dinge obendrauf packen.
Ja, das hört sich sehr richtig in, für meine Ohren an. In meinem Kopf schwirrt jetzt schon die ganze Zeit dieser Begriff, den wir vorhin auch genannt haben, nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung rum, weil wenn man Menschen fragt, was ist für dich typisch Herdenschutzhund, dann, ich habe mal so ein bisschen aus mein, in meine Erinnerung gekramt, dann kommt, die sind stur, die sind eigenständig, die sind nicht kooperativ, die verteidigen Ressourcen. Viel mehr böse Sachen möchte ich jetzt gar nicht
Mit denen
nennen, was
kann
sie
man
noch
nicht
an.
spielen.
Also, ja, genau. Und ja, wenn ich sie natürlich so behandle, als würden sie dieses Verhalten schon zeigen, werden sie es auch irgendwann zeigen. Also, das heißt, wenn ich die Befürchtung habe, dass mein Hund irgendwann Ressourcen verteidigt und ich bin trainerisch, habe noch so die Idee, ich nehme den erstmal alles weg, damit sie sich schon dran gewöhnen, dann werden sie sich schon dran gewöhnen, dass alles mir gehört, dann werden sie relativ zügig Ressourcen verteidigen. Und, was sind deine Erfahrungen mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung? Also, was für Erfahrungen hast du im Training gemacht?
Ich muss gerade an zwei Dinge denken von geschätzten Kolleginnen, die sie über meine Nayeli gesagt haben. Und deswegen werde ich, glaube ich, gerade so sentimental. Das eine ist, werde ich nie vergessen, es war eine Trainingswoche mit der Dr. Ute Blaschke-Berthold von Kumkane. Ich habe mit unserer Mini, mit unserem Deutsch-Kurz-Deutsch-Drahthaarmix gearbeitet und mein Mann hat mit der Nayeli, unserer Herdenschutzhündin, gearbeitet. Und die beiden hatten eine Co-Trainerin von der Ute an der Seite. Und wenn die Nayeli gestresst war, konnte man super mit ihr kuscheln. Und mein Mann und dieser Hund kuschelten und kuschelten und kuschelten. Und irgendwann ist die Ute hingegangen und hat gesagt zu der Co-Trainerin, Vorsicht, das wirkt bei den beiden super entspannt, aber vergiss nicht, das ist ein Herdenschutzhund. Das heißt, die kuschelt hier, die liegt hier, die rührt sich nicht. Aber wenn jetzt gleich der eine Auslösereiz kommt, ist die schneller als ein Schäferhund. Ne, so das ist das, was mir im Training immer wieder begegnet, was die Leute einfach nicht sehen oder wahrnehmen, dieses pompöse Tier sieht vermeintlich cool aus. Alle denken, der Hund ist entspannt, aber der kann halt, wenn die Situation für ihn anstrengend ist oder stressig ist oder vielleicht in dem Fall das Kuscheln auch so ein Teil Übersprungsverhalten und Selbstentspannung ist, dann kann das in 0, nix kippen und dann werden sie als unvorhersehbar, als nicht lesbar, als überreagierend abgestempelt. Und ich erlebe das so oft in meinen Trainings, dass die Leute dann stehen und sagen, der macht die ganze Zeit gar nichts und dann explodiert der. Und ich sage, doch, der macht was. Guck mal, das Auge hat sich von links nach rechts bewegt und da siehst du das Weiße im Auge. Und der ist ganz steif und liegt da und guckt sich das andere an. Das heißt, er tut schon was, aber wir sehen es nicht. Und eine andere Kollegin, die ich sehr geschätzt habe in der Zusammenarbeit mit unserer Nayeli, war die Silvia Weber, die praktiziert leider nicht mehr. Die hat immer gesagt, die Nayeli ist Zucker, die legt nur unglaublich Wert auf Etikette. Und wenn jemand die ignoriert, dann explodiert sie. Und genau das ist das. Wir sagen so schnell, dass diese Hunde schwer sozialisierbar oder schlecht sozialisiert sind. Die sind super sozialisiert. Die sprechen eine, in der Regel eine ganz, ganz reine Sprache, aber wir hören sie nicht. Und dann haben sie in ihrem Repertoire eben einen Kippschalter, der sehr, sehr schnell geht zwischen Einfrieren und Vertreiben. Ihnen fehlt manchmal, vor allen Dingen, wenn sie sich nicht sicher fühlen, dieses, ach, ich gucke mir das erstmal an. Ich gehe da erstmal optimistisch ran und gucke, wer ist das, was ist das, dieses spielerische Erkunden. Und das füttert diese selbsterfüllende Prophezeiung so, dass sie erst als so ein flauschiger Teddy und so gemütlich und so, ach, guck mal, wie gechillt und dann bam, der explodiert. Und was verkannt wird, ist so das Dazwischen, dass ihnen dieses spielerische Erkunden, das darf man mit ihnen ganz viel üben. Und wenn sie das lernen, dass das eine gute Strategie ist, dann haben wir die selbsterfüllende Prophezeiung nicht. Das ist, glaube ich, das, warum sie so missverstanden sind. Und ich erlebe die selbsterfüllende Prophezeiung bei ihnen ganz, ganz viel. Ich habe gerade, wir hatten es ja im Vorgespräch eben so ein bisschen, was ich gerade erlebe, ist, die Leute haben einen Hund adoptiert.
Ja.
Ihnen war gar nicht bewusst, dass das ein Herdenschutzhund-Mix sein könnte. Vielleicht sogar einer, der aus einer Familie kommt, die wirklich auf dem Hof mit zwischen den Tieren gelebt hat, der also auch schon Verhaltensweisen miterlebt hat, dieser Art, oder selber schon in der Herde gelebt hat oder auf dem Hof. Und die verteidigen ja auch oder schützen ja auch teilweise Höfe und nicht unbedingt die Herden. Und dann kriegen die Leute den und dann bekommen sie die Infos, könnte ein Herdenschutzhund-Mix sein. Und dann kommt die Angst. Und diese Angst sorgt dafür, dass sie quasi den Raum für die spielerische Erkundung dicht machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen den Hund kontrollieren. Und damit nehmen sie dem Hund die Chance, das Leben in seinem Tempo zu entdecken und den Entdeckergeist, wir nennen das bei uns den Optimismusmuskel, zu fördern. Und dann erfüllt sich diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also ein Herdenschutzhund kommuniziert meistens erst einmal sehr fein und hat dann irgendwann eine Reaktionsschwelle, in der und nach der er in der Regel sehr schnell und heftig reagiert. Und wir können diese Reaktionsschwelle nach hinten schieben und wir können die Kommunikation deutlicher werden lassen, indem wir Situationen schaffen, wo der Hund kommuniziert und zum Beispiel uns anguckt, wenn wir Dinge tun, und wir ihn dafür loben
Eine
oder
Antwort
dafür
kriegt von uns, ne?
eine
Ja.
Antwort kriegt, die ihm
Ja.
zeigt, wir haben dich gehört, dann wird er
Ja.
immer deutlicher kommunizieren. Und gerade, also wir hatten mit der Nayeli zum Beispiel, ich nehme jetzt immer die Nayeli als Beispiel, es macht sie schön leicht für mich, weil sie so präsent noch in meinem Kopf ist. Die hat früher zugebissen, sofort, ohne irgendwas, wenn sie das Gefühl hatte, jemand geht an ihre Ressourcen. Als Ressource galt alles. Also nicht nur Futter und Wasser, sondern auch ein Liegeplatz, ein Schattenplatz, ein kühler Ort, alles. Und sie hat sofort zugebissen. Also sie ist nach vorne geschossen und hat wirklich attackiert und wir hatten einige Beißvorfälle mit ihr. Das lag aber nicht daran, dass sie so schlimm ressourcenverteidigend war, sondern dass sie mit unserem Leben total überfordert war. Als 18 Monate alter Hund, der bis dahin in der Schafsherde gelebt hat, kam sie zu uns Steinhäuslern in Haus und Garten mit anderen Hunden, mit Räumen, mit Türen, mit solchen Sachen. Und das hat sie massiv überfordert. Und in dieser Situation war eigentlich alles zu eng für sie. Und wir haben das mit ihr erarbeitet, Schritt für Schritt, dass sie uns Bescheid sagen kann, dass ihr das zu eng wohl wird. Und am Ende war es so, dass sie gar nichts mehr gemacht hat in der Richtung, weil sie es nicht nötig hatte. Aber so am Ende des gezielten Trainings an der Ressourcenverteidigung war es so, dass sie bis zu 75 Sekunden gefiept hat. Also so ein ganz hohes, schrilles Fiepen gezeigt hat, bevor sie übergegangen ist in die Attacke. Das heißt, wenn ich in der Küche war oder im Büro und ich habe dieses Fiepen gehört, wusste ich, die Katze oder einer der anderen Hunde bringt sich gerade in eine dumme Situation und hatte über eine Minute Zeit, zu ihr zu
Super.
gehen und konnte diese Zeit sogar noch strecken, indem ich sie in der Zwischenzeit anspreche. Aber das musste sie lernen dürfen, dass sie das tun kann und dass wir sie da verstehen. Und was ich häufig erlebe, ist, dass der Herdenschutzhund anfängt zu kommunizieren, was er nicht will. Und dann gedeckelt wird. So, dann gedeckelt wird, weil eben gesagt wird, du musst, es ist ein Herdenschutzhund, der muss dich sofort akzeptieren, der muss sofort lernen, dass du der Rudelführer bist und all diese blöden Sprüche, die wir bei allen Hunden haben. Aber hier führt das eben dazu, dass wenn dieses Verhalten gedeckelt wird, ist für den Hund, Herdenschutzhund der Mittelweg zwischen mir passt was nicht und ich fange an leise zu kommunizieren und ich schnelle nach vorne und gebe meine Meinung preis. Der wird nicht verstärkt. Und damit ist die Gefahr eben größer, dass es kippt. Ich hoffe, das war
Ja.
verständlich.
Also für mich ja, aber ich glaube für alle anderen auch. Also wenn ich den Hund, also es gibt ja einfach diese, ich sag mal so, es gibt eine Strecke zwischen, der Hund nimmt etwas wahr und er reagiert auf diesen Auslöser. Und ich kann ja in diesem Zeitraum den Hund auch noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, beeinflussen, dass er dann ein Verhalten zeigt, was so ein bisschen in unsere Umwelt passt. Wenn ich aber vor lauter Angst, er nimmt etwas wahr und knurrt, ihm direkt auf den Rücken werfe oder an der Leine ziehe oder so, nein, du darfst nicht knurren, dann lernt er ja, also das ist ja, ne, dann lernt er knurren, ich gebe es jetzt mal ganz einfach da weiter. Knurren lohnt sich nicht, also gehe ich direkt nach vorne und ich habe in meinem Menschen auch keinen sicheren Bindungspartner, dem ich vertrauen kann, dass der mir in schwierigen Situationen auch beiseite steht.
Ja, damit genau sinkt nämlich das Sicherheitsgefühl total. Und er hat eben, ich sag mal, anders als ein Hund, der dann vielleicht als Strategie so diese Übersprungverhalten wie das Fiddeln und Co. hat. Also dieses, ich werde ganz weich und ich erkunde das so ein bisschen spielerisch und werde neugierig und gehe vor und zurück. Das hat er halt weniger stark ausgeprägt. Das heißt, da ist er, wenn er nicht eine richtig gute Lerngeschichte dazu kriegt, ist es etwas, wo er nicht mehr drauf zurückgreifen wird oder immer seltener drauf zurückgreifen wird. Und das ist so das Risiko bei ihm.
Also, das heißt, ich frage ja immer mal so ganz gerne ab, was für Ressourcen denn ein Mensch braucht, um mit einer bestimmten Rasse gut leben zu können und auch der bestimmten Rasse ein Lebensumfeld zu geben, in der dieser Hund sich wohlfühlt. Und ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass eine Ressource ja höchstwahrscheinlich Zeit braucht man immer als Hundebesitzer, aber Zeit und Geduld. Also das heißt, dass man zum Beispiel auf Spaziergängen keiner ist, der unbedingt in einer halben Stunde an einem bestimmten Ort sein will, sondern einfach draußen ist um des Draußenseins Willens und dann gucken, was braucht der Hund. Also die Ressource Geduld und die Ressource nicht darauf zu warten, ist es eigentlich keine Ressource, aber nicht darauf zu warten, dass der Hund Schlagzeilen der Körpersprache zeigt, sondern ein Auge dafür zu entwickeln und auch Lust dazu zu haben, auf die ganz, ganz feinen Signale zu achten und seinen Hund als Individuum wahrzunehmen und zu gucken, was macht er oder was braucht er oder wie fühlt er sich, wenn, wie du eben gesagt hast, er relativ starr liegt, was man vielleicht ja manchmal auch gar nicht so sieht mit dem plüschigen Fell, je nachdem, welchen Vertreter man vor sich hat. Und du sagst, okay, und nur die Augen bewegen sich. Das heißt, das sollte ich auf jeden Fall diese Lust auch mitbringen, oder? Was sagst du? Du bist so, nicht so?
Ja, also ich denke mir gerade, das würde ich mir wünschen, dass das jeder Hundebesitzer bei jeder Rasse
Dazu,
mitbringt.
ja.
So,
Aber.
ja, aber das ist genau das Paradoxon. Häufig schaffen
Okay.
sich Menschen Herdenschutzhunde an, die sagen, ach, ich will einen, der schon so kommt, schon so fertig, mit dem man nicht viel trainieren muss. Das heißt, häufig
Ach,
schaffen sich
echt?
Menschen Herdenschutzhunde an, die nicht so trainingsaffin ist. Die
Ach nein.
trainingsaffin, die schaffen sich ja häufig eher, ich sag mal, was Spritzigeres an. Weil Training wird ja häufig so gesehen im Kontext des Sports und der Bewegung und des Aktivseins. Und ich erlebe viel, dass Menschen, die Herdenschutzhunde anschaffen, die sehnen sich selber nach so einem geruhigen, gelassenen Vertreter, der so ein bisschen stämmig stark durchs Leben geht. Aber die haben häufig, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, erlebe ich eben, dass die eigentlich nicht so Bock haben, sich jetzt gezielte Trainingseinheiten zu überlegen und so gezielt zu
Ah,
trainieren. Und wenn
sehr
sie dazu Bock haben, müssen sie etwas mitbringen, das heißt Frustrationstoleranz.
spannend. Ja,
Weil
okay.
sie vielleicht damit leben müssen, dass sie, bevor sie richtig mit diesem Hund an den Dingen arbeiten können, die sie sich so vorgestellt haben an Training, erstmal investieren müssen. Und das waren bei uns locker 2 Jahre, die ich investiert habe, damit ich ein Belohnungsrepertoire mit der Nayeli habe. Ja, wo es aber ja ganz viel, wer jetzt sagt, ach ja, Belohnung aufbauen, 2 Jahre. Nee, da geht es ja ganz viel um Vertrauen. Was können wir zusammen machen, was dir gefällt, was mir gefällt, um bedürfnisorientiertes Aufbauen von Belohnung, weil du musst eben damit rechnen, dass viele dieser Hunde, gerade wenn sie unter Stress sind oder wenn sie noch nicht angekommen sind, weder Futter noch Spiel noch das, was wir so als gängige Belohnungen in der Tasche haben, dass sie das annehmen können und wollen und dass das für sie überhaupt einen belohnenden, verstärkenden Touch hat. Und da brauchen die Menschen eine gute Frustrationstoleranz und die Neugierde und die Lust, diesen Hund zu entdecken. Und zwar sehr aufs Detail bezogen, vielleicht besonders achtsam zu sein und eben die Rassebrille wirklich wegzuschmeißen und zu sagen, ich gucke mir jetzt mal diesen Vertreter an, weil ich habe ja jetzt gelernt, es gibt gar nicht die Rasse Herdenschutzhund und es gibt auch nicht den Maremmano, sondern da kommen ja ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und ich habe jetzt Lust drauf, diesen Hund in seinem Tempo, wie er mir vertraut und wie er mitmacht, kennenzulernen und ihm die Zeit zu geben. Denn was wir definitiv nicht erwarten können, ist, dass der von 0 auf 100 es genießt, wenn wir die Nähe aktiv suchen. sondern wir dürfen ihm auch da Zeit lassen, die Nähe zu uns zu suchen. Weil grundsätzlich hat er nicht so dieses sehr stark ausgeprägte Neugier- und Erkundungsverhalten. Das heißt, das hat er auch erstmal uns und unserem Leben gegenüber nicht. Und das darf er erstmal aufbauen.
Hier. Also kommt zu der Ressource, ja, Geduld kommt einfach noch dazu und
Geduld,
Frustrationstoleranz.
Durchtoleranz, vielleicht
Genau.
auch jemanden, der es liebt, sich wirklich mit den Dingen in seinem Leben zu beschäftigen und Zeit und Energie zu investieren, der also sagt, ich habe nicht einen Hund, um einen Hund zu haben, um den irgendwie so mitlaufen zu haben, sondern der wirklich mit erstmal mit der Erwartungshaltung kommt, ich habe diesen Hund, um dieses Individuum kennenzulernen.
Genau, du hast ein super wichtiges Wort gesagt, nämlich es geht um das Individuum, das an der Seite des Menschen lebt. Und es geht nicht um den Herdenschutzhund oder auch nicht um irgendeine andere Rasse, sondern diese Bereitschaft und diese Lust am Entdecken, was braucht, was ist das? Wer bist du? Wen habe ich hier an meiner Seite? Was brauchst du? Wie geht es dir in bestimmten Situationen? Wie kann ich dir helfen, damit wir schön zusammen leben können? Und diese Lust, ja, die ist wirklich
Und
wichtig.
Kreativität. Also ich finde Kreativität bei diesen Hunden unglaublich wichtig, denn wenn wir einfach mit denen in unseren Alltag gehen, also und einfach mit denen, egal ob wir jetzt bei uns am Stadtrand oder auch ländlich gelegen oder in der Innenstadt, einfach mit denen rausgehen und zum Gassi gehen, so wie das alle machen, gefühlt, dann wird es für uns schwierig. Wenn wir es aber schaffen, kreativ und lösungsorientiert zu sein und zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt diesem Hund ein Umfeld schaffen, wo der stundenlang liegen und gucken kann und ich einfach am anderen Ende der Leine daneben sitze und aufpasse, dass nichts passiert und dabei bin. Also schöne, ich nenne es immer Glücksmomente mit ihm sammeln. Wie kann ich dem Hund einen Raum schaffen, in dem er, ohne dass ich ständig einwirke, erkunden kann und dabei freudig erkunden kann. Also wie kann ich zum Beispiel sein Lebensumfeld anreichern, sodass er immer eigenständige Erkundungsmöglichkeiten hat und dass, wenn er irgendwo schnüffelt, wenn er erkundet und entdeckt, das auch verstärkt wird. So, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass man dazu die Kreativität und die Lust besitzt, diesem Hund einfach einen Raum der Möglichkeiten zu eröffnen.
Hast du schön gesagt. Ich habe noch drei große Themengebiete, die mir irgendwie noch total wichtig ist. Das einmal, obwohl das ist, glaube ich, relativ oder wer weiß, schnell abgehandelt. In welchem Umfeld siehst du einen Herdenschutzhund? Und dann würde ich gerne noch mal so das Thema bearbeiten. Herdenschutzhunde sind ja nicht gleich Herdenschutzhunde. Es gibt sie ja auch in allen möglichen Mischformen, gerade wenn sie eventuell vom Tierschutz vermittelt werden. Da wollten wir noch ein bisschen drüber sprechen. Kann ich die am Phänotyp erkennen oder tut man manchen Hunden da einfach Unrecht und gehe ich damit um? Und dann würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wo sind so die Unterschiede zwischen einem Herdenschutzhund wie Dana Naeli, die auch schon in der Herde gelebt hat, und einem Herdenschutzhund, der vielleicht gezüchtet worden ist, ja, beim Züchter. Sollen wir mit dem ersten anfangen? Was braucht er für ein Umfeld, um glücklich zu sein? Also es heißt, kann er in der Stadtwohnung glücklich werden? Wenn ja, was muss ich ihm bieten? Kann er in einer Familie mit kleinen Kindern glücklich werden? Aber was braucht er für ein Umfeld, um glücklich zu sein?
Also, ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, ein Hund kann in der Stadt nicht glücklich werden oder glücklich werden. Jetzt war ich gerade letzte Woche noch mal ein paar Tage in Frankfurt, Frankfurt Innenstadt, und ich habe dort viele Hunde gesehen und ich habe nicht einen, und ich habe viele Hunde beobachtet, nicht einen gesehen, der wirklich glücklich war. Da bin ich immer in so einem riesigen, riesigen Konflikt. Ich glaube, wenn ich mir einen solchen Hund anschaffe für ein städtisches Gebiet, dann muss ich als Mensch noch mal mehr Kreativität und vielleicht auch Leidensfähigkeit mitbringen, um meine Bedürfnisse für einen ganz großen Zeitraum hinter die Bedürfnisse des Hundes zu stellen. Finde ich wirklich, wirklich schwierig mit Herdenschutzhunden in der Stadt. Für mich brauchen sie ein Umfeld, wo sie eben Menschen um sich haben, die Lust haben, diese Kreativität zu ermöglichen und wo sie die Möglichkeit haben, sehr viel ihren eigenen Dingen nachgehen zu können. Ich hatte den Ayeli aber auch über mehrere Jahre, muss man dazu sagen, im Industriegebiet mit im Büro, und die hat es wirklich total genossen, den ganzen Tag in Stockwerk 5 an bodentiefen Fenstern zu liegen und alles zu beobachten. Die ist ultra zufrieden und cool abends nach Hause gegangen. Es durfte halt nur kein fremder Besuch auf unser, also wir hatten es so gestaltet, dass sie zum Beispiel die ersten Wochen und Monate die Einfahrt nicht sehen konnte und haben dann mit ihr geübt, dass es auch okay ist, wenn jemand die Einfahrt hochfährt. Das heißt, da muss man Zeit investieren. Die muss man einfach haben an der Stelle, damit der Hund nicht dann an der Fensterscheibe steht und versucht, den LKW, der die Einfahrt hochfährt, zu vertreiben. Und man muss sich auch darüber bewusst sein, dass selbst wenn der LKW okay ist, der die Einfahrt hochfährt, es nicht okay ist, wenn er sich im Schnee festfährt und jemand anders dem hilft. Das sind dann, ne, solche Dinge. Da darf man einfach genau hingucken, ob man dazu dann in der Lage ist. Grundsätzlich würde ich sagen, das optimale Umfeld ist eher so, dass dieser Hund ein Umfeld hat, in dem er viel eigenständig beobachten und gucken kann, in dem sich vielleicht also nicht so viel von Tag zu Tag ändert, was da so passiert, sondern das relativ gleichmäßig bleibt, dann hat man es im Training leichter. Und wo er, und dafür ist dann eben der Mensch verantwortlich, lernt, die Distanzen zu anderen Hunden oder Menschen oder was auch immer zu bekommen, die er braucht. Und die können am Anfang groß sein. Das heißt, ist für mich jetzt nicht so der klassische Stadthund. Mal abgesehen davon, dass ich mir denke, je nachdem, wie groß und schwer die sind, wie kriegen wir die am Ende die Treppen hoch und runter oder in den Fahrstuhl. Das heißt, je weniger optimal das Lebensumfeld, desto höher mein Trainingsaufwand, wissend, dass ich am Anfang vielleicht mit Futter und Spiel nicht weit komme. Das heißt, das ist häufig was, was ich als sehr komplexe Problematik am Anfang kennenlerne, was nicht heißt, dass wenn jetzt jemand in der Situation ist, dass man das nicht lösen kann. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Also nicht, dass du jetzt hinterher die Leute auf der Matte stehen hast, die sagen, Scheiße, jetzt muss ich meinen Herdenschutzhund abgeben, weil er wird hier niemals glücklich, sondern es braucht einfach Arbeit. Es braucht wirklich Arbeit. Und ich würde mich persönlich, und das war so unsere Diskussion jetzt auch in Frankfurt, ich würde mich persönlich sehr hinterfragen, wenn ich das Bedürfnis, einen solchen Hund zu haben, habe und gleichzeitig selber in der Stadt lebe, warum will ich diesen Hund und warum will ich in dieses Umfeld mit diesem Hund? Aber das ist halt vor der Anschaffung. Wenn er einmal da ist, man kann es lösen.
Genau, und deshalb finde ich so wichtig, dass wir ja hier zusammen erarbeiten, was kann ich mir vorher überlegen. Also das heißt, ich überlege mir wirklich, kann ich diesem Hund das Umfeld bieten, was er braucht und in dem ich in Ruhe mit ihm trainieren kann und dass nicht schon morgens der Stresslevel bei dem Hund so hoch ist, dass ein Training eigentlich gar nicht mehr möglich ist wegen der Umstände.
Und dann halt auch zu gucken, wo kommt der, den ich mir anschaffe, denn her? Kommt der vom Bauernhof im Niemandsland? Kommt der von irgendwo aus dem Ausland und ich weiß überhaupt nichts um das Lebensumfeld? Oder habe ich einen innerstädtischen Züchter, wo der sowas wie Martinshorn jeden Tag schon dreimal gehört hat? Das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Und da brauche ich dann als Mensch vielleicht auch die Geduld, länger zu suchen und zu gucken. Aber das würde ich mir eh auch wieder überall wünschen. Also das ist das eine. Lebensumfeld, gerne etwas mit gutem Ausblick, mit Freiheitsmöglichkeiten, mit eher ländlich. Ja, und trotzdem bitte in Training investieren, dass der es schafft, gut über einen Parkplatz in eine Tierklinik zu gehen oder dass der es eben doch schafft, wenn die Wanderer vorbeikommen, dass es ihm dabei gut geht und den Wanderern hinterher auch noch. Aber je mehr du in der Stadt bist, desto mehr musst du am Anfang dann auch an Zeit und Geduld investieren und desto stressiger wird die erste Zeit.
Wo, dann kommt ja eben auch noch dazu, dass wenn es ein Herdenschutzhund oder Herdenschutzhund-Mischling aus dem Auslandstierschutz ist, bringt er ja nicht nur die rassetypischen Bedürfnisse mit, sondern hat ja auch immer noch das Päckchen zu tragen von. Ja, das, was eben individuelle Hunde auch haben, wenn sie eben aus dem Tierschutz kommen, das können ja ganz vielfältig sein. Das heißt, da kann man eben auch überlegen, kann ich dieses Gesamtpaket stemmen, was dieser Hund
Ja,
eventuell mitbringt?
ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, jeder Hund bringt sein Päckchen mit. Beim Züchter glauben wir, dass wir wissen, was in dem Päckchen drin ist.
Ja,
Und dass
also
es
das.
zeitlich kürzer ist als beim Tierschutz. Aber so richtig wissen, also ne, wenn wir, es gibt da, finde ich, ganz, ganz viele Facetten. Und ja, beim Tierschutzhund, wo wir gar nichts wissen über die Herkunft und wo wir alles auch nur vom Hörensagen wissen, auch die Tierschützer häufig ja nur vom Hörensagen wissen. Und da ist vermutlich die Veränderung des Lebensraums gravierender als beim Hund vom Züchter. Umgekehrt, ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, dass eine Züchterin die Hündin kurz vor der Niederkunft abgegeben hat an eine erfahrenere Züchterin, damit der Hund bei erfahrenen Menschen wirft. Und das ist zum Beispiel ein eklatanter Fehler meiner Meinung nach, weil im letzten Drittel der Trächtigkeit ganz viel angelegt wird, was die Stressempfindlichkeit von Hunden angeht. Und der Hund ist quasi im letzten Drittel der Trächtigkeit umgesiedelt worden und hatte dadurch einen totalen Stress. Und da wäre es mir lieber gewesen, sie hätte sich kompetente Hilfe bei der Niederkunft gesucht und der Hund wäre im vertrauten Umfeld geblieben. Deswegen bin ich immer so vorsichtig.
Ja, kann ich gut verstehen. Also da stimme ich dir auch 100% zu. Allerdings habe ich ja als Welpenkäufer, wenn ich, also kann ich mich ja gut in die Materie einarbeiten und kann ja auch alle Züchter abklappern und habe vielleicht eine Liste, wo ich weiß, da muss ich drauf achten. Und dann kann ich natürlich immer noch einen Welpen bekommen, der vielleicht eher an der ängstlichen Skala irgendwie sich befindet. Ja, aber
Total. Aber
ne,
das ist
da
das
ist
mit
ja.
dem, was ich sage, glauben wir zu wissen, was in dem Päckchen mitkommt. Und
Das.
beim Tierschutzhund kann es halt sein, dass das Päckchen ganz, ganz unbekannt ist. Mir ist
Ja.
einfach wichtig, dass jedem klar ist, wir haben niemals ein weißes Blatt. Wir
Okay,
kriegen nie
das.
ein weißes Blatt. Jeder schleppt sein Päckchen. Im einen Fall kann es größer sein. Es kann aber genauso gut sein, dass wir im Tierschutz den Hund finden, der in seinem Päckchen schon ganz viel für uns nützliche Erfahrungen
Das
hat.
stimmt.
Also,
Ja.
dass wir vielleicht einen Herdenschutzhund finden, der sein Leben lang mit Kindern auf dem Hof, mit spielenden Kindern auf dem Hof, auf irgendeinem Ferienhof gelebt hat oder dort aufgewachsen ist. Das heißt, da würde ich vielmehr gucken, habe ich zuverlässige Informationen? Ja oder nein? Und wie kann ich das abschätzen? Was ich generell schwierig finde, ich weiß, dass das im Tierschutz gerne praktiziert wird und ich habe es auch lange selber in der Vermittlung so gemacht, aber was ich schwierig finde, ist, wenn ich Kinder habe, ist ein Hund vom Flughafen oder vom Transport abzuholen, wo ich vorher nicht weiß, dass der in der Familie gelebt hat und noch so gar keine Vergleichswerte habe, sondern der aus so einer Auffangstation kommt, in den Flughafen und dann in ein Flugzeug gesetzt wird, hier übergeben wird und dann vielleicht in die Familie mit Kindern kommt, wo die Situationen so krass unterschiedlich sind, dass man ja gar nicht das Verhalten abschätzen kann. Aber du hattest eben gefragt, Herdenschutzhunde und Kinder. Und ja, gut moderiert, finde ich, funktioniert es auch hervorragend mit Kindern. Aber auch da, es muss richtig gut moderiert werden. Und ich bin an der Stelle ein riesiger
Liebe
Fan
Einwohner.
von Kindergittern. Ein riesiger, riesiger Fan. Und ich bin kein Fan davon, wer gerade Kleinkinder hat, sich auch noch einen Hund dazu anzuschaffen, weil man einfach zu viele Aufgaben gleichzeitig hat. Umgekehrt bin ich kein Fan davon, sich den Hund anzuschaffen und sofort auch ein Kind zu kriegen, sondern wenn das zeitlich ein bisschen auseinander gezogen ist und man die einen Routinen schon entwickelt hat, bevor dann die Veränderung reinkommt, dann spricht da für mich grundsätzlich nichts gegen.
Okay. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Züchtern sagen. Ich hoffe, ich trete Ihnen damit nicht auf die Füße, aber es könnte ja natürlich auch sein. Also deshalb will ich auch noch mal sagen, wenn ihr euch dafür entscheidet, ihr möchtet gerne einen Herdenschutzhund vom Züchter haben, dann finde ich das immer wichtig, dass man einen Züchter hat, der nicht nur auf den Phänotyp guckt. Also das heißt, dass man dass nicht nur nach Äußerem die Verpaarung, also stattfindet, nicht nur nach dem Rassestandard, sondern dass man auch schaut, wie bewegen sich die Hunde in der Umwelt, was haben die für eine Lunte, was kennen die und vor allen Dingen auch, wie geht der Mensch, der Züchter me als Mensch mit den Hunden um, werden die gedeckelt? Das heißt, können die gar nicht richtig zeigen, wie sie eigentlich in Wirklichkeit vielleicht oder was sie für eine Einstellung vielleicht zu Joggern oder zu Radfahrern haben, weil sie vielleicht von klein auf extrem gedeckelt werden bei ihren Züchtern. Also auf das alles würde ich gucken. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Und da werdet ihr bestimmt jemand finden, wenn ihr euch auf die Suche macht.
Ja, und also das wäre zum Beispiel was ich einen Züchter fragen würde, ob ich mit dem, um die Elterntiere oder das eine Elterntier ja in der Regel kennenzulernen, ob ich mit dem mal ob ich ihn mal auf den Gassigang begleiten darf. Und wenn
Finde ich auch.
das finde ich, ist total wertvoll, einfach
Ja.
zu sehen, wie wird mit den Hunden in der Umwelt umgegangen, wie gewohnt ist es. Und wenn ich dort zu Besuch komme, zu den Leuten nach Hause, zu den Züchtern nach Hause und der Hund lebt eben in der Familie, wie wird der Besuch empfangen? Wie wird damit umgegangen, wenn der Hund den Besuch vielleicht nicht so prickelnd findet? Also wird dem Hund da die Zeit gegeben, oder wird er, wie du eben schon gesagt hast, gedeckelt?
Ja.
Auch wie sehr wird auf die Bedürfnisse des Hundes geachtet? Und mir ist da der Züchter lieber oder die Züchterin, die auf die Bedürfnisse des Hundes guckt, als diejenige oder derjenige, der sich da als optimaler Gastgeber präsentiert. Also das wäre für mich ein Kriterium pro, wenn ich da kein Kaffee angeboten kriege, weil man den Hund erstmal dafür belohnen muss, dass der sich gerade, dass das für den okay ist, dass ich zu Besuch komme oder solche Sachen.
Ja. Genau. Genau, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann hatten wir ja nochmal kurz, das hatten wir auch im Vorgespräch angesprochen, die Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen und wo dann auf einmal gemeint wird, und vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, wenn der Verhaltensweisen zeigt, wie Aggression zu halten, weil er eben Dinge vertreiben möchte, die ihm vielleicht suspekt sind oder so, dass dann immer schnell gesagt wird, oder steckt aber ein Herdenschutzhund mit drin. Und dann hat man da so ein Label drauf, was ja viele Kreise zieht. Also das heißt, dann hat man Angst und gibt den Hund vielleicht ab. Oder man fühlt sich überfordert, weil genau das wollte man nie. Was fällt dir da noch was ein, was so damit zusammenhängt mit diesem, oder könnte ein Herdenschutzhund mit drin sein, weil der verhält sich ja so und so und kommt vielleicht auch aus einer Region, wo es viele Herdenschutzhunde gibt?
Ja, das einmal, das ist natürlich die eine Perspektive, dass dann eben diese Angst geschürt wird. Dann werden auf einmal von uns ganz, ganz viele Ressourcen kontrolliert. Es wird ganz, ganz viel geguckt, dass der Hund zum Beispiel eine kürzere Leine trägt oder halt ganz viel Kontrolle für den Hund übernommen. Und das sorgt dafür, dass es sich ganz, ganz schnell eskaliert, weil das ist ja das, womit genau dieser Hund dann am wenigsten gute Erfahrungen machen würde. Das andere, was ich viel erlebe, ist, dass die Leute denken, dass Menschen denken, sie haben einen Labrador- oder Golden Retriever-Mix. Und dann kommen die ins Training und dann sehe ich den Hund und denke mir, ein Labi nein, ein Golden Retriever auch nein, auch nichts in Sachen Mix, sondern da haben wir einen wunderschönen Herdenschutzhund-Mix. Also ich erlebe
Woran
das ganz.
erkennst du das? Was sind die
Genau, ich erlebe das
Merkmale?
ganz oft an bestimmten Sachen. Also in der Regel. Auch hier, logisch denken hilft. Wenn wir uns überlegen, wie ein Herdenschutzhund gebaut sein muss, damit er die Umwelt gut im Auge behalten muss, dann müssen die Augen auf bestimmte Weite auseinanderstehen. Die stehen in der Regel ein bisschen weiter auseinander. Der Kopf ist in der Regel relativ rund. Die Ohren sind relativ klein und dreieckig. Das sorgt dafür, dass der Herdenschutzhund mit diesem runden Kopf und den relativ weit außen stehenden Augen einen guten Rundumblick hat. Da merkt man zum Beispiel, wenn die jetzt rein auf Optik selektiert werden, dann bekommen bestimmte Hunde, der Mano zum Beispiel oder auch der Ku-Watch, bekommen immer mehr Kragen. Die sind für den eingesetzten Hund, ist dieser Kragen häufig schon viel zu viel, weil das
Weil sich
nämlich die
gern zu.
Rundumsicht stört. Dann muss der ja viel mehr gucken. Also
Ja.
das sind so klassische Sachen, woran ich das wahrnehme und mache. Also Kopfform relativ rund. Runder Kopf, Augen ziemlich weit außen, Öhrchen klein und dreieckig, ist so ein Klassiker, woran man das erkennen könnte. Körperstatur häufig etwas kräftiger als vom Labrador oder Golden Retriever, häufig auch hochbeiniger, nicht so wie ein Setter, sondern in Kombination mit kräftigem Körperbau und Gliedmaßen etwas steifer und die Statur insgesamt so ein bisschen mehr aufgerichtet und pompöser, dann wissen wir es oft, dass da was mit drin steckt oder dann können wir es vermuten. Wissen tun wir es ja dann immer noch nicht. Aber das sind so Indizien, die mich darauf bringen, dass wir da einen Herdenschutzhund vermuten könnten. Und dann sind es ganz klassische Verhaltensweisen. Also wenn der Hund zum Beispiel auf neue Reize, auf Unvorhergesehenes erstmal mit Stocken, Innehalten reagiert. Das ist nicht klassisch Labrador oder Retriever, sondern Golden Retriever. Die würden eher mit mehr Körperbewegung reagieren. Aber wenn dieser Hund in Zeitlupe anfängt, sich zu bewegen, wenn es ihm viel wird oder wenn Dinge neu sind, dann sind das so Sachen, wo ich denke so, oh, da könnte das dahinter sein. Oder wo die Leute das dann auch zu hören kriegen. Für mich ist das gar nicht oh, sondern ich kriege die Herzchen in den Augen. Fangen dann aber auch die Leute darauf vorzubereiten, wie wir eben dafür sorgen können, dass die selbsterfüllende Prophezeiung nicht kommt.
Okay, ja.
Also runder Kopf, kräftiger Körperbau mit hohen, langen Beinen, Tendenz dazu, alles im Blick zu behalten und sehr schnell, sehr still in der Körperoberfläche zu werden, wenn es um ihn herum viel Neugierde und zu entdecken geben. Das sind so Sachen, auf die würde ich gucken. Und
Ja.
wenn man jetzt Fotos im Internet guckt, dann würde ich als erstes auf die Kopfform, die Ohren und die Augen gucken.
Okay, das sind ja sehr wertvolle Hinweise. Denn wer jetzt einfach keine Lust, ist ja durchaus legitim auf einen Herdenschutz und hat, weil er eben die Ressource Geduld eben nicht so mitbringt, und lieber sich schnell durch die Umwelt bewegt, dann hat man jetzt, finde ich, einen kleinen Guide von dir bekommen, wo man sagen kann, okay, ich kann vielleicht ausschließen, wenn ich einen Hund aus dem Auslandstierschutz, wenn ich mich für einen Hund aus dem Auslandstierschutz interessiere, kann ich damit vielleicht ausschließen, dass ich einen Herdenschutzhund-Mix bekomme.
Also dem Menschen, der zu mir sagt und der sagt, ich möchte gerne von Tag 1 täglich meine Joggingrunde von einer Stunde drehen und den
Klar.
Hund mitnehmen, der ist halt mit einem Herdenschutzhund nicht so gut bedient. Wer sagt, ich möchte nach einem halben Jahr mit diesem Hund auch wirklich größere Wanderungen in Ruhe machen können, der ist mit einem Herdenschutzhund, soweit er gesund ist, gut bedient.
Ja.
Denn das können die durchaus. Also und ich weiß zum Beispiel, unsere Nayeli hat Wandern mit Pausen geliebt. Wir haben dann Pause gemacht und dieser Hund hat da gelegen und geguckt, während wir Pause gemacht haben beim Wandern und dann ist sie wieder mitgewandert.
Ja, ich meine auch mit Geduld, glaube ich, etwas anderes. Ich meine damit das, was man halt häufig beobachtet. Man hat halt gewisse Zeit oder viele Menschen haben gewisse Zeitfenster für ihre Hunde, die sich so um die Arbeit rum ansiedeln und dann hat man vielleicht in der Mittagspause eine Stunde Zeit oder auch nur eine halbe und hat dann so von dem Vorgängerhund vielleicht noch im Kopf, so ich gehe jetzt immer eine Runde im Park und wieder zurück. Und wenn ich da aber die Geduld nicht habe, den Hund diese halbe Stunde das machen zu lassen, was er braucht und eben das Ziel erstmal nicht, also das Ziel, ich habe einfach kein Ziel, sondern das Ziel ist, ich bin mit meinem Hund draußen und er kann das machen, solange es umweltverträglich ist natürlich. Was er braucht, das meine ich so ein bisschen mit Geduld.
Total. Meine Aussage bezog sich eher auf das schnelle durch die Umwelt bewegen. Also Jogger vielleicht nicht
Ja,
unbedingt.
ja,
Wenn Sie den
ja.
Hund mitnehmen wollen, vielleicht nicht unbedingt. Nicht zumindest nicht zu Beginn.
Ja. Boah, Anne. Sind
Die Nayeli war
wir.
übrigens eine ganze Zeit lang ziemlich viel mit mir joggen. 5
Ja.
Kilometer und die hat sich, glaube ich, in echten Flow getrabt. Also das war so vor 4, 5 Jahren, es war total spannend. Da war sie 8, 7, 8. Und da sind wir beim Joggen, wenn ich so gelaufen bin, dass sie in so einen schönen flüssigen Trab kam, dann ist die mit mir, ohne dass die irgendwie Support von mir brauchte, viel, viel enger an Dingen vorbeigelaufen. Als die sie sonst gut konnte. Und sie war danach trotzdem nicht so, dass ich gesagt habe, sie ist nach müd kommt blöd bei uns. Also sie ist irgendwie drüber oder so. Das war so eine Zeit, da ist die echt gerne mit mir joggen gegangen, aber am Anfang wäre das undenkbar gewesen. Und am Ende auch.
Ja,
Aber.
heißt ja auch nicht, dass das also Herdenschutzhunde nicht können, aber ich sag mal so, es ist eben jetzt nicht, also sie werden nicht angepriesen als Joggerbegleithund. Ich
Genau.
meine, das wird eigentlich kein Hund, aber sie sind eben auch nicht, wie du eben gerade gesagt hast, wie du hast das Beispiel eines Setters oder Wischlers genannt, sie sind eben auch nicht dafür, also die haben nicht den genetischen Rahmen, um weites Erkundungsverhalten zu zeigen. Das heißt, diese Art von Bewegung liegt ihnen jetzt nicht unbedingt im Blut. Aber ja, warum sollen sie keinen Spaß dran haben, wenn sie so sind, wie sie sind? Und Naeli ist ja auch eher, ist ja nicht so ein wuchtiger Hund. Ne? Also so wie ich sie in Erinnerung habe, ich hab, durfte sie ja ein paar Mal auf Seminaren kennenlernen und ich habe sie eher als etwas kleiner und geschmeidiger so in Erinnerung.
64 Zentimeter hatte sie.
Und guck.
Genau. Sie war nicht der größte Herdenschutzhund, der mal an meiner Seite lebte. Das war ein Kangal mit 97 Zentimetern. Genau. Und sie hat auch ganz viele Bedürfnisse im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte sie parallel zu einem Jagdhundmix. Und bei uns war es zum Beispiel eine Zeit lang so, dass vor allen Dingen, als ich beide noch mit im Büro hatte, haben wir uns was für die Mittagspause gesucht, wo wir 10 Minuten hingelaufen sind. Dann haben wir da gesessen. Nayeli hat geguckt, hat auf einem Hügel gelegen und Umwelt angeguckt. Und die Mini hat in der Zeit gebuddelt. Und die Nayeli hat die ersten 3 oder 4 Jahre überhaupt nicht gebuddelt und hat erst dann angefangen, sich wirklich neben die Mini zu stellen und so ein bisschen mitzumachen und zu buddeln. Später war das ein Riesenhobby. Aber da gilt es dann wirklich zu gucken, wenn ich nur die Mittagspause habe für den Hund, bin ich dann bereit zu sagen, alles klar, ich schnapp mir den Hund und gucke, dass wirklich der das kriegt, was er in dem Moment braucht und kann ich das dann auch ermöglichen?
Ja,
Und
sehr wichtig.
Kreativität. Also zu der Zeit, als wir mit ihr zum Beispiel, ach, spreng ich den Rahmen an, ja?
Nee, ich kann ja, also mich muss man ja auch stoppen, aber erzähl wirklich gerne weiter. Wir müssen jetzt mal irgendwann zum Schluss kommen, ja, aber ich
Okay.
bin ganz neugierig, was du erzählen möchtest.
Als wir festgestellt haben, wie viele Probleme die Nayeli mit der Umwelt hatte und wir aber ja gleichzeitig wollten, dass sie sich in unser Lebensumfeld eingewöhnt. Damals übrigens noch mit dem Gedanken, Mist, wem soll man denn bitte so einen Hund vermitteln? Weil sie war Pflegehund bei uns, sie war nicht der eigene. Und wir haben gedacht, wem soll man so einen Hund vermitteln? Der hat jetzt uns gebissen, der hat andere Hunde gebissen, der verteidigt massiv Ressourcen. Da ging es ja für uns darum, sie irgendwie mit dieser Gesellschaft zu verbinden. Und diese Kreativität war dann wirklich, uns hinzusetzen, zu sagen, sie beobachtet gerne, sie guckt gerne, aber wir trauen uns nicht damit, mit ihr in die Menschen zu gehen. Und es war dann wirklich so, dass ich zum Beispiel, sie konnte am Anfang nicht Auto fahren, unser Auto einen Kilometer weiter weggeparkt habe, dann sind wir zu dem Auto gegangen, ins Auto gestiegen, haben hinten drin gesessen, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Menschen aus dem Auto beobachtet und sind zu Fuß zurückgegangen. Einfach damit sie mal an anderen Orten ist und mit mir zusammen Menschen beobachten kann, ohne dass was passiert und ich gutes Verhalten belohnen kann, ohne sie zu überfordern. Also da einfach diese Kreativität zu entwickeln, das ist, glaube ich, so wichtig bei diesen Hunden.
Ja, das hört man auch aus deinen Erzählungen raus und da hast du ja nun mal eben sehr viele Erfahrungen, auch sehr viele Trainingserfahrungen mit Herdenschutzhunden und deren Mixen. Deshalb, ich kann mir das auch gut vorstellen. Also man muss ja immer kreativ im Training sein, aber ich denke gerade bei Hunden, die eigentlich ein anderes Lebensumfeld haben und eine ganz andere Aufgabe als den Menschen jetzt hier im städtischen oder auch ländlichen Umfeld so auf allen Wegen zu begleiten. Da muss man schon besonders kreativ sein, um das diesen Hunden schön zu machen.
Ja, und die Not wächst so. Du stehst mit einem Hund, also ich hatte das jetzt wieder bei Trainingstagen mit einer Kundin, mit einem Herdenschutzhund, wo die gesagt hat, weißt du, Anne, ich stehe dann im Wald auf der Kreuzung, ich sehe, es kommt was, aber der muss gucken und ich komme nicht weg. Aber ich weiß genau, wenn der andere zu nah kommt, dann eskaliert das. Und er hat jetzt halt schon zweimal gebissen und ich habe total Angst, dass da was passiert. Und da dann eben zu sagen, alles klar, wir finden Wege, das zu trainieren, dass der lernt, mit dir schneller wegzugehen. Und du wiederum lernst, mit ihm ganz viel zu beobachten und ihm da, wo es geht, auch die Zeit zu lassen. Und das ist, ne, ich verstehe jeden, der
Ich
sagt,
gerade
ich
dran
kann diesem
denken.
Hund in der Not nicht den Druck, die Zeit lassen.
Ja, es ist einfach eine Gratwanderung und ein wahrscheinlich tägliches Ausloten und Ausprobieren, was gerade geht und auch immer wieder ein Merken, was brauche ich noch oder was braucht der Hund noch. Und dann kommt ja noch dazu, dass man ja sich auch immer verändert. Der Hund verändert sich ja auch und braucht vielleicht in einem Jahr wieder ganz andere Dinge und hat ganz andere Bedürfnisse. Also man ist
Ja,
da auch
und dann
nicht
hebst du auch,
fertig.
also du hebst halt 50 Kilo Hund auch nicht mal eben von der Kreuzung runter.
Nee.
So,
Nee.
ne?
Ja.
Und du
Ja.
ziehst so ein Oschi auch nicht mal eben mit dir mit.
Ja. Nee, kann ich. Also ich habe zwei Herdenschutzhunde in Gassi-Service gehabt. Also ich kann so ein bisschen mitreden, kann ich da jetzt nicht, weil ich bin keine Expertin für Herdenschutzhunde, aber für Hunde so und konnte da schon die gleichen Tools auch anwenden, die ich halt auch, die in meinem Werkzeugkasten natürlich sind. Und diese Hunde sind auch schon ganz gut angepasst gewesen, sonst hätte ich die auch nicht mitnehmen können. Ne? Aber ja, sie sind. Also für mich war es spannend. Und ich weiß, es wäre für mich, wenn ich die Wahl habe, außer er kommt hier zufällig, für mich nicht die Art von Hund, die in mein Leben passen würde. So,
Und
aber ich
schau,
weiß.
bei uns sind ja jetzt gerade beide Hunde gegangen und wir hatten nur noch die beiden. Wir hatten ja vorher auch mal mehr. Und für uns ist gerade ganz klar, wir wissen noch nicht, wie unser Leben ist gerade sehr im Umbruch und ich werde jetzt einen Teufel tun und mir irgendeinen Hund anschaffen, solange ich nicht weiß, wohin mein Leben mich führt,
Ja.
weil Ich gerade bei dem, was jetzt in den nächsten Monaten ansteht, hätte ich nicht die Kapazitäten, einen Hund in mein Leben so zu integrieren, wie er es verdient hätte.
Ja.
Egal welcher Art von Hund. Und ob es dann noch mein Herdenschutzhund wird, wird für mich ganz klar davon abhängig, wie viel bin ich bereit oder wie groß ist mein Bedürfnis, zum Beispiel etwas zu erkunden und zu entdecken. Und wie viel bin ich bereit, dieses Bedürfnis hinten dran zu stellen. Und dann
Ja.
gucke ich, ob es wieder ein Herdenschutzhund wird oder nicht.
Und das passt so schön, was du jetzt gesagt hast, auch zu dem, ja, zu dem Gedanke, warum ich dieses Format ins Leben gerufen habe, dass es nämlich immer um Bedürfnisse von Mensch und Hund geht. Es geht nie nur um die Bedürfnisse von einem von beiden, weil das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb machen wir das, damit wir Klarheit verschaffen können, was brauchen jetzt im heutigen Fall oder in diesem Fall Herdenschutzhunde. Und das hast du super. Ich danke dir wirklich sehr. Ich habe dir echt ja, gelauscht, weil das so spannend war, was du erzählt hast. Ganz lieben Dank, liebe Anne. Was
Ich
meinst
danke
du,
dir,
sind wir
dass ich
fertig?
durfte.
Na klar.
Also ich könnte noch 5 Stunden darüber
Ja.
sprechen, aber ich glaube, es reicht auch.
Ja, also. Ja, wir können da noch sehr in die Tiefe gehen und das wäre auch ein großes Bedürfnis von mir. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich so eine runde Sache daraus gemacht haben, dass wir alle wichtigen Dinge mehr oder weniger gut angesprochen haben. Wir sind nicht nur an der Oberfläche geblieben und haben Schlagwörter und Vorurteile geteilt, sondern du hast das super erklärt, alle Themen. Und ich glaube, wir haben oder du hast eine Menge wertvoller Informationen rübergebracht.
Eine Sache hätte ich noch,
Sehr
die mir
gern.
wirklich wichtig wäre. Und zwar, wenn Menschen einen Hund aufnehmen, einen jungen Hund, einen Welpen, der, egal ob er jetzt vermutlich Herdenschutzhund ist oder Herdenschutzhundrasse angehört sozusagen, ich finde es irre wichtig, dass wir gerade bei diesen Hunden, die im Raum der Jugendentwicklung häufig dieses spielerische, neugierige verlieren, dass wir von Anfang an fördern, dass sie dieses spielerische, neugierige erleben und es sich lohnt. Weil wenn wir das schaffen, das mit einer guten Lerngeschichte und Verstärkungsgeschichte zu versehen, schon im jungen Alter, dann kann uns das über die Jugendentwicklung weg richtig gut begleiten und dann haben wir viele von diesen Belohnungsproblemen und Entdeckungsproblemen, haben wir gar nicht die. Und sorgen dafür, dass die selbsterfüllende Prophezeiung nicht kommt. Also gerade im Welpentraining achte ich extrem darauf, dass mit Herdenschutzhunden Spielen geübt wird und dass sich Spielen lohnt und dass es sich schön für sie anfühlt und dass sie Entdeckungstouren machen können und dass nicht sofort das Etikett draufgeklebt wird, das ist ein Herdenschutzhund, der muss nicht so aktiv sein, weil wir können es fördern und wir können es stärker machen und das macht uns das gesamte Leben mit dem Hund leichter, aber vor allen Dingen sorgt es für eine ganze Menge Glückshormone im Hund ein Leben lang.
Und damit, dass der Hund Glückshormone produziert, wenn er erkundet und spielt, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, diese Tätigkeiten als Verstärker einzusetzen.
Genau.
Und das ist das, was wir ja eben auch brauchen, um schön trainieren zu können,
Genau, und
nicht
wenn,
überspannt
also wenn man
zu
von Anfang an diesen
können.
Optimismus, diesen neugierigen Optimismusmuskel stärkt sozusagen, und dann kommt irgendwann in der Jugendentwicklung, kommen ja die Phasen, wo es weniger wird und wo der Hund mehr Ernstbezug hat und wo er skeptischer wird der Umwelt gegenüber. Und dann ist es so gut, wenn ich darunter dieses Fundament habe. Es macht mir die Jugendentwicklung leichter, aber es macht vor allen Dingen alles, was danach kommt, in der Regel deutlich leichter.
Ja, weil er natürlich auch seinen Menschen als sicheren Bindungspartner erlebt, der ihm dazu verhilft, Glück zu verspüren.
Ja, und man kann, also ich bin letztens gefragt worden, warum sollte ich mit einem Hund, der nicht spielen will, überhaupt spielen trainieren? Und ich habe gesagt, warum solltest du Kommunikation trainieren mit jemandem, der nicht kommunizieren will? Also es ist einfach, es gehört zu der Kommunikation unserer Hunde dazu, dass sie es können oder konnten. Und wenn wir es von Anfang an fördern und retten, sozusagen über diese ganze Phase, dann ist es extrem wertvoll.
Ich finde das ganz wichtig, auch nochmal wirklich zum Abschluss, dass du das gesagt hast. Und das ist wirklich, also natürlich auch sehr wichtig für Herdenschutzhunde, aber auch für alle Hunde, die nie spielen gelernt haben, also für viele Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, wo, wenn es darum geht, so was können wir als Verstärker einsetzen, was macht der Hund gerne? Und natürlich ganz häufig kommt, nee, der spielt nicht. Und wenn ich dann auch ne, diese Wichtigkeit erkläre, warum es einfach wichtig ist, damit dass der Hund lernt zu spielen. Das ist wirklich schwierig zu vermitteln. Auch dafür ist unser Gespräch heute nochmal sehr
Man
schön.
kann spielen ganz normal trainieren. Es ist nur
Ja.
für uns Menschen am Anfang extrem frustrierend, weil wir
Ja.
schon so ein Bild im Kopf haben, wie es aussehen soll und quasi dann mit der Erwartung an den Hund rangehen und dann entsteht es häufig nicht.
Ja, und da ist auch ganz viel Frust dann auf dem Spiel, wenn wir das Spielangebot machen und der Hund nimmt es nicht an, dann haben wir Menschen ganz schnell so dieses Gefühl von Ablehnung.
Ja, das ist wie ein Korb kriegen. Es fühlt sich nie gut an.
Ja, genau. Okay, Anne, du hörst jetzt auf.
Ich höre jetzt auf,
Es war
ja.
ganz wunderbar und ich glaube, diese Folge ist für ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht Herdenschutzhunde zu Hause haben oder deren Mischlinge, eine ganz, ganz, ganz wertvolle Folge. Und du arbeitest ja auch fast, glaube ich, ausschließlich online oder so. Also, dass wenn Menschen einen Herdenschutzhund haben und sagen, ich finde die Anne mega, die hat so tolle Sachen erzählt, ich möchte bei der Anne trainieren, dann kann man das auch online machen, egal wo man ist. Oder ist diese Möglichkeit nicht? Doch, doch, ne? Das geht doch,
Doch,
ne?
doch, doch. Online schon, in der Regel mehr mit meinem Team als mit mir.
Okay.
Deswegen ist es ja auch so schwierig, mich zu Podcasts zu kriegen, weil das Introvert-Gen sozusagen zuschlägt. Aber ja, wir haben Programme auch dafür. Und man kann auch regional teilweise mit meinem Team arbeiten oder auch bei bestimmten Events innerhalb unserer Programme mit mir. Also einfach melden. Und
Ja.
dann gucken wir, ob
Okay.
es eine gemeinsame Lösung gibt, aber grundsätzlich gerne weltweit.
Okay, ich verlinke all deine Links, die ich bekomme, verlinke ich dann in in den Shownotes. Okay, und jetzt hören wir wirklich auf. Du bleibst aber noch kurz, ich erinnere dich noch dran. Für alle anderen, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben übrigens Ostermontag heute. Also, dann, ich weiß gar nicht, warum
Dankeschön.
ich das sage, weil heute hört es ja eh keiner mehr. Okay, ihr Lieben da draußen, macht es gut. Tschüss!
Tschüss.